Priscilla, kann man WhatsApp eigentlich noch in gutem Gewissen brauchen?
Nein, das kann man schon lange nicht mehr. Dann, als Facebook WhatsApp hat gekauft, habe ich WhatsApp gelöscht bei mir auf dem Telefon und dann bin ich aber recht einsam geworden. Das ist also schwierig.
Und du, Adrienne?
Ich würde sagen, jein. Also WhatsApp hat ein gutes Verschlüsselungsprotokoll, wo man nicht Nachrichten mitlesen kann. Eines der stärksten Protokolle. Aber eben, es gehört Mark Zuckerberg und von dort her gibt es gute Alternativen wie Signal, die man brauchen kann.
Viele von uns brauchen WhatsApp, Instagram oder Teams jeden Tag. Fast alle googlen und nicht wenige nutzen regelmässig KI. Wir bewegen uns in einer Welt, die immer digitaler wird, sei es privat, sei es im Beruf, sei es im Umgang mit den Behörden. Wir hinterlassen in dieser Welt Daten und wissen kaum, was mit diesen Daten passiert. Über das diskutieren wir heute. Das ist die Sondersession, der Polit-Podcast der Republik. Mein Name ist Lukas Häuptli. Bei mir im Studio sind Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden und Tech-Redaktorin Adrienne Fichter. Adrienne recherchiert für die Republik regelmässig über digitale Themen und vor allem auch über Big Tech-Firmen aus den USA. Hallo zusammen.
Hallo Lukas.
Hallo zusammen.
Vor 10 Tagen haben die Schweizer Stimmberechtigten die Einführung der elektronischen Identitätskarte, der EID, beschlossen. Allerdings nur sehr, sehr knapp. Angeblich haben viele gegen die EID gestimmt, weil man nicht wissen, was mit den Daten passiert. Adrienne, was passiert denn eigentlich mit unseren Daten, wenn die EID mal eingeführt ist?
Es ist ja so, wenn der Staat das einführt, dann kann der Staat nicht mitverfolgen, wie man die EID nutzt. Es ist genau das ganze Modell ist so ausgerichtet, dass die Daten wirklich auf unserem Handy bleiben, auf unserer App. Und dass wir die wirklich nur nach Bedarf weitergeben. Also nach Bedarf, das, was dann das Unternehmen abfragt. Und dem kann man zustimmen oder man kann das ablehnen. Jetzt ist es so, es ist relativ unklar, was die Unternehmen alles dürfen abfragen. Also im besten Fall ist es eigentlich nur ein Altersnachweis, dass man über 18 ist. Für das ist die EID auch eine sehr gute Lösung. Man muss nicht mehr das Geburtsdatum angeben, sondern man hat staatlich verifiziert, dass man über 18 ist. Und mehr muss eigentlich Facebook und Instagram nicht wissen. Oder YouTube oder Netflix und so weiter. Es ist jetzt einfach die Abfrage, die Daten, welche dürfen abgefragt werden, wie gut werden sie gespeichert, kann irgendein Schweizer KMU online V-Shop, Webshop meine staatlich verifizierten Daten gut sichern und werden die dann auch nicht weiterverkauft. Also von dort her ist die Sorge, würde ich mal sagen, so ein bisschen halb berechtigt, aber nach wie vor würde ich sagen, dass das EID-System, das die Schweiz einführt, ein dezentrales System ist, ein datensparsames System und eigentlich eine gute Lösung.
Jetzt hat Priscilla bei dieser Abstimmung der eine oder die andere gesagt, ja, das interessiert mich alles eigentlich gar nicht, das ist mir alles viel zu kompliziert, weil ich bin sowieso überzeugt, dass die Daten von mir irgendein ist sowieso bei den grossen Big-Tech-Firmen in den USA, vielleicht auch in China, landen. Das ist schon übertrieben, oder?
Nein, es ist nicht übertrieben, vor allem weil die Realität ist, dass häufig auch Leute, die kritisch sind gegenüber eben den Daten, wenn es Daten weitergab, wenn es um die EID geht, sind die gleichen, die auf Facebook und Google und überall eigentlich noch viel mehr Preis geben. Und dort landen sie natürlich direkt bei diesen grossen Plattformen. Wenn es EID nicht hätte gegeben, hätten verschiedene Firmen auch quasi individuelle Überprüfungssysteme eingeführt. Da hätte man zum Beispiel müssen ein Foto vom Pass schicken, da hätte man noch viel mehr Daten abgeben. Also das wäre die schlechtere Lösung gewesen und das Problem bleibt natürlich bestehen, dass die grossen Plattformen unsere Daten auswerten und einsetzen für Werbung und andere Zwecke. Das wäre auch ohne EID sicher der Fall gewesen und es wird weiterhin ein Problem sein.
Eben, Adrienne, eigentlich könnte man ja sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt da die EID über den Staat machen oder ob wir eine andere Lösung dann mal haben. Weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sagen, das ist längstens schon passiert, meine Daten sind schon längstens irgendwann in dieser digitalen Welt und am Schluss wahrscheinlich eben bei diesen Tech-Firmen.
Nein, also ich will da stark dagegenhalten. Man hat auch den Gegner immer vorgehalten, ja, ihr dann da eure Argumente verteidigen auf LinkedIn und auf Instagram, und das sind ja alles Datenstaubsaugerfirmen. Also wenn ihr konsequent seid, dann sind ihr auf diesen Plattformen nicht präsent. Und das ist ein absolut No-Go-Argument, das sehr unsinnig ist auch, weil staatlich verifizierte Daten, also mein Bürgerort, was ich nicht abfragen darf, vielleicht machen sie das ja aus irgendeinem Grund. Mein Heimatort, meine AHV-Nummer, das wissen die nicht. Und auch, ich kann auch heute noch einen Fantasienamen schreiben. Schubidu 21, irgendein Pseudonym, das kann man heute alles machen. Jetzt, wenn die USA sagt, ja, wir brauchen die Klarnamenpflicht von allen User auf den Plattformen, was mit dieser Regierung sehr, sehr gut möglich ist, dann kann das sein, dass dann plötzlich, oder China auch, dass dann plötzlich TikTok und Instagram und Facebook sagen, basierend auf unseren Gesetzen, müssen wir zwingend gesetzlich erforderlich, und so steht es auch im EID-Gesetz, man darf das abfragen, was gesetzlich zwingend, also erforderlich ist oder notwendig, kann man dann unsere Realnamen abfragen. Und dann glaube ich nicht, dass das die Leute werden ablehnen oder sich dagegen entscheiden, die Plattformen zu nutzen.
Also es wäre auch schon passiert. Oder es könnte auch schon passieren.
Ja, es ist einfach jetzt die Infrastruktur, die wir bauen, die sogenannte Vertrauensinfrastruktur. Das ist natürlich in dem Sinn, macht alles sehr viel günstiger für jedes Unternehmen, das dort mitmacht. Also man muss nur einen kleinen Preis zahlen, ob das jetzt der Migros ist oder eben ein kleiner Webshop, und kann so viel abfragen, wie man will. Und insofern hat man jetzt schon Identitätsinfrastruktur, die es einfacher macht. Die Frage ist eben, werden Sie die Linie überschreiten und das abfragen, was Sie vorher nicht gebraucht haben oder nicht? Und werden Sie zum Beispiel sagen, wenn du es unseren Heimatort angehst, bekommst du da 20% Rabatt auf das nächste Produkt?
Ich werde nochmal ein bisschen wegkommen von der EID und nochmal zurück zu den US-Big-Tech-Firmen. Ich bin ja ein bisschen älter und ich habe noch eine Zeit erlebt, wo Facebook einmal noch cool war. Und ich habe sogar auch jetzt noch der Eindruck, Insta ist eigentlich bei vielen Leuten wirklich ein Tool, das man jeden Tag braucht, wo es gar nicht viel daran zu kritisieren gibt. Wenn man genau anschaut, muss man aber sagen, Kritik an diesen Big-Tech-Firmen, die ist schon berechtigt. Adrian, kannst du kurz erklären, was denn eigentlich das Problem ist?
Ja, das sind einfach ganz viele negative Schlagzeilen aus den letzten 20 Jahre, vor allem die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, wo wir jetzt eben auch noch die Mobile-Apps dazugekommen sind, in den 2010er Jahren vor allem, wo die Firmen immer das eine gesagt haben und das andere gemacht haben. Also immer gesagt haben, nein, wir sammeln das nicht, wir verknüpfen das nicht, und am Schluss haben verschiedene Medien aufgedeckt, dass sie es eben doch machen. Also, man hat ständig nicht die Wahrheit gesagt, man hat einfach können von Anfang an sagen, schaut, es ist alles gratis und ihr bezahlt mit euren Daten, ihr seid das Subjekt, ihr seid das Produkt. Und das wäre ehrlich gewesen. Und Europa hat 2018 genug von dem, hat gefunden, so, jetzt nehmen wir die Datenschutzgrundverordnung einführen und ihr habt euch alle das zu halten. Das hat man jetzt auch ein Zeitchen lang, also haben auch die Big-Tech-Firmen sich ein bisschen, hat in dem Bereich in dem Sinn einen Fortschritt gemacht. Aber jetzt gibt es wieder ganz viel Rückschritt und Rückfälle. Also es wird jetzt eigentlich wieder alles miteinander verknüpft, was man nicht darf miteinander verknüpfen. Und wie wir wissen, sind die Tech-CEOs im Silicon Valley sehr auf die Stand zu Europa und sehr hörig gegenüber dem US-Präsident Donald Trump. Und ich würde jetzt mal prognostizieren, dass es in Zukunft eher schlimmer wird in Sachen Datensammlerei.
Priscilla, du bist ja lange in den USA Korrespondentin gewesen. Kannst du vielleicht zu dieser Nähe von Silicon Valley, von diesen US-Big-Tech-Firmen, zu der Regierung Trump noch etwas sagen?
Ja, also das ist wirklich problematisch, wie man das jetzt sieht. Also man muss vielleicht auch ein bisschen zurückschauen. Sie waren auch recht nach bei der Regierung von Barack Obama. Der hat dafür gesorgt, dass man sie nicht reguliert hat in den USA. Die, die regulieren wollten, haben immer ein bisschen auf Europa geschillt, wo eben diese Sachen sind an die Hand genommen worden. Und jetzt hat es aber ganz eine neue Dimension bekommen. Seit der Amtseinsetzung der zweiten von Donald Trump, sie tun ihm den Schmaus bringen, weil sie eigentlich sich auch sehr viel Gewinn von dem versprechen. Sie wollen, dass nicht reguliert wird, und sie wollen, und das macht jetzt auch die Regierung Trump, dass auf Europa Druck aufgesetzt wird, für das die Regulierung, die dort schon beschlossen ist, die Plattformregulierung, dass die wieder aufgehoben wird. Und das ist das Ziel, das sie verfolgen. Und es ist ihnen nichts zu schade. Sie tun ja auch, jetzt auch nicht mehr Desinformation aufzeigen auf den Plattformen. Sie verbreiten alles. Sie machen sich zum Instrument von einem rechtsextremen Gedankengut und verbreiten das möglichst in die ganze Welt.
Und sie haben vor allem eine totale Kriegsrhetorik, oder? Also es ist krass, sie sagen wirklich, es ist jetzt War on Europe. Also sie wollen nicht nur einen Krieg gegen Europa führen, jetzt im Plattform, im digitalen Sinn, sondern auch, sie wollen auch im Militärsektor alle einsteigen. Das kommt noch dazu.
Wir kommen später nochmal zu den Regulierungen zurück, zu der Regulierung in den USA, in Europa und in der Schweiz. Ich möchte vorher aber noch etwas fragen zu den Clouds. Adrien, du hast mehrere Artikel recherchiert, wo es um Clouds von Behörden in der Schweiz geht. Ein Beispiel sind die Clouds vom Bund. Kannst du kurz erklären, was da überhaupt das Problem ist?
Also es ist um eine Ausschreibung gegangen aus dem Jahr 2021. Dort hat die Bundeskanzlei im Namen von der Schweizer Bundesverwaltung eine Ausschreibung gemacht zu Public Cloud, wo schlussendlich alle grossen Big-Tech-Firmen gewonnen haben, die es gibt, also sogenannte Hyperscaler, grosse Big-Tech-Firmen.
Welche sind das?
Das war Amazon, Oracle, IBM, Microsoft und Alibaba aus China.
Die anderen aus den USA?
Genau, die anderen sind aus den USA, Alibaba aus China. Und die Ausschreibung war ganz klar auf die zugeschnitten gewesen. Also das hätte man auch so wollen, dass nur die sich dann bewerben und dass Schweizer Firmen nicht offerieren. Das hat natürlich für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt, beziehungsweise, ja, also die Ausschreibung war öffentlich gewesen, man hat es dann aber erst beim Zuschlag gemerkt. Dann ist es halt so gewesen, dass die Bundeskanzlei gefunden hat, okay, wir müssen jetzt das ernst nehmen, wir nehmen die Rahmenverträge mit diesen 5 Firmen so ausgestaltet, dass wir in dem Sinn Schweizer Datenschutzrecht haben, Schweizer Gerichtsstand, dass wirklich nur Daten dorthin kommen und verarbeitet werden, wo dorthin gehören. Aber das sind halt am Schluss nur sehr wenige. Also wenn man sagt, nicht schützenswerte Daten, nicht personenbezogene Daten, sondern vielleicht Daten wie Meteo, also Wetterdaten, dann sind das am Schluss eigentlich nicht so viel. Und das Problem war einfach, dass in der Bundeskanzlei oder der ganzen Bundesverwaltung jetzt während den letzten 4 Jahre nie klar war, was darf man eigentlich in diesen Clouds speichern. Die Bundesämter sind in der Verantwortung am Schluss und die sind sehr, sehr zurückhaltend gewesen, weil die gefunden haben, ja, ich will jetzt da keine Medien aufschreien, wenn es am Schluss heisst, Sozialversicherungsdaten oder Gesundheitsinformationen landen dann aus Versehen dann eben doch dort. Und darum haben auch nur ganz wenig Bundesämter am Schluss die Cloud genutzt und zwar nur die von Microsoft und Amazon. Es hat zum Beispiel niemand wollen, mit dem chinesischen Alibaba zusammenarbeiten.
Über das hast du recherchiert und hast aufgezeigt, dass eben nur wenige Bundesdaten in diesen Cloud sind. Weiss man denn genau, welche Daten das sind?
Ja, nein, es ist das Cloud-Stufenmodell, wo was hin darf, ist ständig abgeändert worden. Also es ist auch heute noch in Abänderung. Es hat mal geheißen, ja, es ist kein Problem, man darf sehr schützenswerte Personendaten, aber das ist Gesundheit, Religion, sexuelle Orientierung, also ich hoffe jetzt nicht, dass da Daten, der Staat da Daten über uns hat, aber einfach so Informationen dürfen nicht dorthin. Dann jetzt aber geheissen, mal eigentlich schon mit zusätzlichen Schutzmassnahmen. Was die zusätzlichen Schutzmassnahmen sind, weiss man nicht. Ist es eine bessere Verschlüsselung? Es ist relativ unklar. Also bis heute ist eigentlich aus meiner Sicht nicht klar, was eigentlich in die Public Cloud darf. Und es ist auch ständig in Überarbeitung.
Du hast ja zusammen mit der Republik dich bemüht, dass wir in die Verträge einschauen können. Sind die Verträge eigentlich jetzt bei dir?
Hey, immer noch nicht. Ich warte darauf. Es hat jetzt geheißen, dass Amazon den Widerspruch aufgegeben hat, den Widerstand. Also ich muss dazu sagen, dass es ist ein Prozess von 2,5 Jahren. Zuerst haben alle 5 Nein gesagt, als ich das Öffentlichkeitsgesuch gestellt habe. Dann haben nur noch 3 Nein gesagt. Und am Schluss war es eigentlich nur noch Amazon, der einen Einspruch gemacht hat, dass ich nicht nur die Rahmenverträge von Amazon bekomme, sondern von den 4 anderen auch. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht noch im Sommer, im Juli, mir Recht gegeben und gesagt, das geht zu weit. Also die Rahmenverträge von den anderen, die dürfte ich durchaus bekommen. Wir haben da auch einen Einspruch gemacht. Und ja, jetzt ist es mit Sommerpause, Postfristen, Ferien, Abwesenheiten ein bisschen unklar, was jetzt da genau der Stand ist. Laut Bundesverwaltungsgericht hat es keinen Einspruch gegeben und jetzt schauen wir da mit unserem Anwalt, dass ich die Verträge bekomme.
Für alle Hörerinnen und Hörer, das war ein Beispiel, dass Journalismus manchmal auch einfach aus Warten besteht. Wir warten nach wie vor auf die Verträge. Priscilla, wir haben ja den Eindruck, dass manchmal Behörden schlicht nicht wissen, was könnte man eigentlich sonst noch machen, außer Clouds von Microsoft oder von Google zu brauchen. Stimmt der Eindruck? Wissen sie es einfach nicht besser?
Ja, nein, es ist so, also Adrian weiss darüber mehr, aber es ist natürlich so, dass es schwieriger ist, Alternativen aufzubauen, die Open-Source-Technologien und so, wo man auch selber zum Teil kann, dran arbeiten und ein Produkt generieren, das man selber brauchen will. Das ist immer mit sehr viel Wissen und Aufwand verbunden. Es ist weniger benutzerfreundlich. Das heisst auch, dass man die ganze Cyberabwehr selber machen muss. Man hat nicht einfach so das Gesamtpaket, das man bei diesen Produkten, von diesen Grosskonzernen hat. Und das ist von dem her risikoreicher, hat auch immer wieder zu Problemen geführt. Auch zum Beispiel also ein ganz kleines Beispiel, in dem Schulsystem von Stadt Bern hat man das gemacht und das hat dann nachher so Kosten angegangen und Sachen, die nicht funktioniert. Und dann sind natürlich die Behörden kritisiert worden und darum fürchten sie auch das und sie möchten eine Lösung, die wirklich sicher funktioniert und da ist man natürlich bei denen am sichersten.
Das ist schon eine Problematik. Also, das hast du absolut richtig gesagt. Big Tech bietet das All-in-One-Wohlfühlpaket. Man muss nichts denken. Es ist alles benutzerfreundlich. Man hat Tools, man hat Software, man hat Rechenzentren. Man kann das mit ein paar Klicks alles zusammen konfigurieren. Und that's it. Und da hat sich die Schweiz gemütlich damit eingerichtet. Da hat sich ganz Europa damit gemütlich eingerichtet. Und jetzt haben wir gerade ein kritisches Zeitfenster, muss man auch sagen. Weil jetzt zwingen uns die Big Tech Firmen, vor allem Microsoft, in die Cloud. Vorher war es eben so, dass man Microsoft Software hatte, aber in eigenen Rechenzentren. Und das ist eben ein Unterschied. Nachher sind die in den Microsoft Rechenzentren drin. Und dann ist der Kontrollverlust 100%. Also dann sind die Daten dort. Wir haben am 8. Morgen kann Donald Trump entscheiden, ich tue Europa abschalten, ich tue die Schweiz abschalten digital am 8. und am 9. ist alles abgeschaltet. Also wir haben nicht nur das Datenproblem, dass wir keinen Zugriff haben auf unsere Daten, es funktioniert auch gar nichts mehr. Also die IT-Infrastruktur ist weg am 9. Und ich glaube, da müssen wir uns, auch wenn es schmerzvoll wird, müssen wir uns nach Alternativen umschauen.
Die Alternative ist ja mittlerweile auch ein politisches Thema. Stichwort digitale Souveränität. Wie digital souverän ist denn eigentlich die Schweiz?
Also wir haben in vielen Sektoren, Gesundheit, Finanzindustrie, Energiesektor und natürlich eben öffentliche Verwaltung ist Microsoft präsent und andere Big Tech Firmen. Also es gibt natürlich immer Alternativen, die auch genutzt werden, aber momentan würde ich sagen, ist die digitale Souveränität, ist man da erst am Anfang und muss jetzt eigentlich einen Plan haben für den Ausstieg aus diesen Firmen für die nächsten 10 Jahre. Ich denke, auf der Software-Ebene kann man das erreichen. Bei Hardware wird es natürlich schwierig. Also wir können nicht selber Chips für künstliche Intelligenz produzieren. Da sind wir 50 Jahre hinter drin.
Jetzt haben wir es vorher ja gesagt, die Probleme, die wir jetzt skizziert haben, hängen damit zusammen, dass es in den USA kaum Regulierungen gibt für die Big-Tech-Firmen. Das ist ein politisches Programm. Wir sagen, die sollen freie Hand haben. Was hat das für Folgen?
Das hat zur Folge, dass der Persönlichkeitsschutz von den Kundinnen und Kunden, der Nutzerinnen und Nutzer, nicht gewährleistet ist. Dass man nicht weiss, wie das die Inhalte verbreitet werden auf diesen Plattformen. Das hat grosse politische Auswirkungen. Es hat auch zur Folge, dass Desinformation sich in den USA wirklich ungebremst kann verbreiten und von ganz grosser Anteil der Bevölkerung auch geglaubt wird. Da machen Verschwörungstheorien die Runde und Fehlinformationen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das merkt man nur, wenn man dort umreist und mit den Leuten redet, sieht man, was sie alles für komische Sachen glauben. Und das hat sehr stark mit dem zu tun.
In Europa hat ja die EU den sogenannten Digital Services Act beschlossen. Es gibt in der EU eine Regulierung. Was wird denn dort genau reguliert?
Das ist genau das sogenannte digitale Dienstegesetz. Also eigentlich geht es darum, dass die Plattformen sich nicht im rechtsfreien Raum bewegen. Beziehungsweise Recht haben wir. Wir haben europäisches Recht, aber es wird schlecht durchgesetzt. Es kann nicht durchgesetzt werden, weil die amerikanischen Firmen einen Sitz in Irland haben und am Schluss, wenn ich irgendwie mein Konto wird ausgelöscht oder es wird etwas anderes gelöscht oder irgendwie ich kann mich einfach nicht gegen diese Massnahmen wehren, dann habe ich keine Anlaufstelle, dann müsste ich eigentlich nach Dublin gehen. Dann müssten wir alle nach Dublin gehen und uns beschweren und es ist sehr aufwendig. Und eigentlich ist den Digital Services Act da, erstens mal um Transparenz zu erhalten, wie die Plattformen funktionieren, welche Daten das sie haben, wie die Algorithmen funktionieren. Das wissen wir alles nicht. Eigentlich müssten die Forscher in Europa Zugang dazu bekommen, haben sie jetzt teilweise gar nicht. Darum ist es sehr wichtig, dass das Grundgesetz des Internets, nennt man das Gesetz auch, dass das einfach durchgesetzt wird, damit man endlich Hassrede bekämpfen kann, Desinformation bekämpfen kann. Und es ist auch wichtig, dass die Schweiz ein Äquivalent dazu hat. Aber eben die Frage ist, ob das überhaupt jemals auf den Tisch kommt.
Das würde heissen, das Gesetz in der EU ist eigentlich gut, aber der Vollzug vom Gesetz nicht.
Würde ich so sagen, ja. Also mit dem Gesetz wird man verpflichtet, dass man Anlaufstellen in Europa hat, dass es rechtsstaatliche Weg hat, damit begründet wird, quasi eigentlich wie von einem Gericht, warum bist du gelöscht worden, damit du dich kannst auch wehren. Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich der Grundgedanke von dem Gesetz.
Also es ist ja noch in Umsetzung, oder? Es geht über mehrere Jahre geht die Umsetzung von dieser riesigen Regulierungssache. Und darum ist es noch nicht ganz umgesetzt und darum probiert die USA dort eigentlich zu bremsen.
Wie sieht es denn eigentlich in der Schweiz aus?
Also wir haben keine Plattformregulierung. Es ist schon angekündigt worden vom Bundesrat seit Jahren, gell, Adrienne? Ist überraschenderweise, sagen wir mal, im Frühling, was hat so kommen, verschoben worden. Dann war man gerade in Zollverhandlungen mit den USA. Man ist das immer noch. Jetzt hat der zuständige Bundesrat, der Albert Rösti, vor kurzem gesagt, es kommen jetzt ein paar Wochen. Also es müsste jetzt kommen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht so recht daran, du?
Nein, ich glaube, das wird geopfert auf dem Altar von der Zollverhandlung. Von unserem Bundesrat. Mir sagt ja auch schon Medienbericht zufolge, dass die Digitalsteuer für Tech-Konzerne die nicht unbedingt einführen will. Und ich glaube, also, und wenn eine Vorlage wird kommen, dann ist sie so dermassen abgeschwächt, wie halt auch typisch die Schweiz alle EU-Gesetze abschwächt. Ob das jetzt im Datenschutzbereich ist oder jetzt im KI-Regulierungsbereich, wo man ja auch, würde ich sagen, eher eine milde Form von KI-Regulierung plant. Also das wird am Schluss sehr verwässert sein und sehr zahnlos.
Ja, erst recht, weil man sich im Moment einfach in jeder Frage quasi vor der Trump-Regierung Staub wirft, für die Zölle runterzubekommen. Und dann wird es sicher auch in diesem Bereich der Fall sein.
Gut, wir machen noch rasch Wett. Bis Ende Jahr gibt es eine Vorlage von Albert Rösti. Plattformregulierung in der Schweiz.
Ich glaube ja, aber sie wird einfach sehr, sehr, sehr schwach sein.
Vito.
Das heisst, USA-Nichtregulierung auch in der Schweiz?
Nein, also es kommt jetzt darauf an, von was wir reden. Plattformregulierung wahrscheinlich nicht. Eben, wo es darum geht, die Hassrede einzudämmen. Wenn es darum geht, KI-Regulierung umzusetzen, da hat ja die Schweiz gesagt, sie hat einen Plan. Er wird aber sehr viel milder sein. Es wird nicht ein horizontales KI-Gesetz sein. Und horizontal heisst Privatwirtschaft plus noch öffentlicher Sektor, sondern es wird wahrscheinlich ein, wie heisst es, Flickenteppich sein von ganz vielen verschiedenen sektorspezifischen Massnahmen, wo man halt wirklich von Fall zu Fall schaut, muss man da noch spezifische Gesetze erlassen oder nicht. Also momentan leben wir ja wirklich so eine Vakuum-Übergangsphase, weil in den USA sieht es, wie gesagt, nicht danach aus. In den USA gibt es kein nationales Datenschutzrecht. In den USA fährt man alles runter auf null, wo der Biden eigentlich als in der Vorgängeradministration erlassen hat und quasi Freifahrt für KI-Entwicklung.
Aber ist es nicht so, dass wenn die EU Plattformregulierung macht, dass das indirekt automatisch auch die Schweiz betrifft und die Schweiz einfach dort mit drin und viel zu klein ist, für dass die Facebook und Konsorten überhaupt können differenzieren zwischen der Schweiz und der EU?
Definitiv. Also wir sind Trip-Rap-Fahrer. Innen, schon seit langem. Jetzt gerade bei der Datenschutzgrundverordnung hat zum Beispiel WhatsApp angekündigt, du kannst widersprechen der Zusammenführung von WhatsApp, Instagram und Facebook. Und da macht Meta, der Konzern, keine Ausnahme bei der Schweiz. Das haben auch wir angezeigt bekommen. Vom EU-Urheberrecht profitieren wir in dem Sinn auch. Also wenn es darum geht, die Regelung mit den sogenannten Upload-Filter, also damit quasi dein Video nicht geklaut wird, damit das erkannt wird, dort eigentlich YouTube die Schweiz genau gleich behandeln, also Schweizer Künstlerinnen, die ein YouTube-Video aufladen. Aber wenn es darum geht, dass wir als betroffene UserInnen etwas durchsetzen wollen, uns wehren, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dann uns nicht gleich behandeln. Also, dass wir dann gleich auf Irland gehen müssen und dass wir halt als Nicht-EU-Land nicht die gleichen Rechte haben. Plus, die Schweizer ForscherInnen haben auch keinen Zugang bekommen, also zu diesen Schnittstellen, zu diesen Plattformen wie Facebook, um zu untersuchen, wie die verschiedenen sozialen Bewegungen die Plattformen nutzen.
Jetzt gibt es bei Regulierungen im Allgemeinen, aber auch bei dieser Regulierung, wo wir jetzt darüber reden, ja immer so einen Kompromiss. Einerseits zwischen dem Schutz, zum Beispiel von den User, und auf der anderen Seite, dass es immer noch genug Freiräume gibt, zum Beispiel für einen technologischen Fortschritt. Kann man dann sagen, da ungefähr ist gewissermaßen der goldige Weg oder der goldige, meinetwegen, Mittelweg zwischen diesen zwei Ansprüchen?
Also momentan ist es einfach so, ein KI-System wird auf den Markt gebracht und auf die Menschheit losgelassen. Es gibt jetzt mit dem AI-Act von der EU, wo jetzt auch noch erst gerade umgesetzt wird, eigentlich verpflichtende Massnahmen, was man jetzt machen muss vorab. Also man muss Risiken testen. Diskriminiert das eine gewisse Gruppe? Was passiert, wenn es einen Schaden gibt? Und so weiter. Und ich denke, wir müssen einen Mittelweg finden, dass wir etwas nicht abwürgen, aber durchaus einfach die Risiken mitbedenken. Also wie kann das KI-System genutzt werden, dass es genügend Tests gibt. Und dass aber auch wir als Nutzerinnen, aber auch als Bürgerinnen, also wenn der Staat immer mehr automatisiert und KI-System einsetzt und wenn auch die Privatwirtschaft das immer mehr einsetzt, dass wir die Möglichkeit auf einen Kurs haben und sagen, hey, das KI-System hat eine falsche Entscheidung getroffen. Oder ich möchte wissen, wie das KI-System funktioniert. Also quasi Recht auf Erklärung, Recht auf Transparenz. Und insofern müssen die Unternehmen auch sehr sicher auch haftbar sein für die KI-Risiken, die sie uns aussetzen. Ich glaube, da braucht es einfach einen Mittelweg. Ich glaube, der AI-Act ist da ein gutes Gesetz, ein solides Gesetz. Es ist in gewissen Bereichen ein bisschen überspezifisch. Also es tut ein bisschen überregulieren. Aber alles in allem würde ich sagen, ein Äquivalent in der Schweiz wäre genau das Richtige, um dass es nicht nur geht, dass die KI-Wirtschaft von der Schweiz gefördert wird, wie so oft, sondern eben auch die Schweizer Gesellschaft geschützt wird.
Wie siehst du das, Priscilla? Ordnungspolitisch muss Bender ein bisschen mehr Richtung, mehr Regulierungen ausschlagen?
Ja, das ist natürlich die grosse Frage. Ich finde natürlich schon, ich finde, man muss mehr Schutz haben von den Nutzerinnen und Nutzern, man muss mehr Schutz haben für die Demokratie. Und, aber bei der KI stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man das machen, für dass Innovationen gleich möglich sind. Und sonst überlassen wir einfach weiterhin die technologische Vorherrschaft den USA. Und da muss Europa, und damit ist auch die Schweiz gemeint, mitmachen, dabei sein und selber Sachen entwickeln auf eine bessere Art. Und dort haben wir eigentlich schon noch ein hoffnungsvolles Zeichen mit dem KI-Modell, das die ETH entwickelt hat, oder? Wo versucht, das nach bessere Kriterien zu machen für die Gesellschaft, für Bürgerinnen und Bürger, oder? Adrienne, du hast ja das auch angeschaut.
Ja, also das ETH-Modell Apertus heisst es. Das ist sehr ein gutes Beispiel von einem ethischen KI-Modell. Also dort hat man wirklich das trainiert mit sauberen Trainingsdaten. Also man konnte zum Beispiel sagen, nein, ich will nicht, dass ihr meine Daten benutzt. Dann haben das die ETH-Forscher respektiert. Sie haben es auch wirklich auf Toxizität angeschaut. Also wie toxisch sind die Inhalte auch? Und das ist ja jetzt momentan in den USA gerade das Gegenteil. Also der Trump sagt eigentlich, hey, die ganzen toxischen Inhalte oder was auch immer, also die ganzen KlimalügnerInnen, die müssen jetzt in diesen Trainingsdaten drinnen lassen. Keine Zensur mehr, sondern KI-Modelle müssen mit allem trainiert werden. Und die Schweiz macht gerade das Gegenteil und das spricht natürlich auch für bessere Qualität auch mit dem Modell. Und ich hoffe, dass das jetzt auch benutzertauglich wird, also dass verschiedene Unternehmen das so umsetzen, dass es öffentlich zugänglich ist für alle und dass man das brauchen kann. Genau das ist eigentlich der Weg für digitale Souveränität am Schluss.
Genau, du gehst zum Schluss Stichwort digitale Souveränität. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mitgeben, wie digital souveräner sie selber könnten sie im Alltag? Wir haben angefangen mit WhatsApp. Ich habe Insta erwähnt, ich habe Teams erwähnt.
Also unabhängig, ich würde sagen, dass man einfach ethischere Technologien hat, die nicht Gesetzgebung USA sind, würde ich sagen, Threema, wie wir schon gesagt haben, Schweizer Firma nutzen, dann Signal Messenger App auch. Das sind wirklich sehr gute Alternativen, die nicht darauf aus sind, einfach nur unsere Daten zu sammeln. Man kann im E-Mail-Bereich sehr vieles ersetzen. Priscilla hat es gesagt, mit Proton. Ich nutze Mailbox aus Deutschland. Und man muss natürlich auch sagen, also die Geschichte, von wegen, man kann Microsoft nicht ersetzen im Bürobereich, also M365, oder, wo E-Mail hat, Dokumentbearbeitung, Kalender etc. Das kann man sehr, sehr gut ersetzen. Da hat es ganz viele, da hat es Schweizer Lösungen, Infomaniac, da gibt es eben auch Mailbox selber. Und für die, die wirklich ein bisschen nerdiger sein wollen, man kann ein alternatives Betriebssystem wie Graphene OS installieren auf seinem Handy, auf einem Pixelgerät von Google leider. Aber das ist möglich, ich kann es auch können und ich habe keinen technischen Hintergrund.
Das war es von der Sondersession, einem Polit-Podcast von der Republik. Die nächste Ausgabe gibt es heute in 2 Wochen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, können Sie die Sondersession auf allen Podcast-Plattformen abonnieren. Und ein Abonnement ist auch direkt bei der Republik möglich. Daneben ist uns aber auch Ihre Meinung wichtig, sei es zu dem Thema, sei es zu der Sondersession generell. Sie können uns die Meinung einerseits im Dialog mitteilen oder direkt in einer E-Mail an audio@republik.ca. Wir freuen uns auf jedes Feedback. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und euch, Priscilla und Adrienne, merci vielmals fürs Diskutieren.
Merci beiden. Merci für die Einladung.